Ja, meine Damen und Herren, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich wieder hier sein darf unter Ihnen. Ich muss euch danken. Es ist eine für mich immer der aufregendsten Situationen des Jahres und ich freue mich, jetzt mal wieder dieser Aufregung frönen zu dürfen, indem ich ein paar Worte verliere zur großen Frage Staatlichkeit und Religiosität im Nahen Osten. Sie kennen mich vielleicht schon ein bisschen. Ich habe nicht die Attitüde, aus einer Perspektive staatlichen Handelns über die Probleme zu sprechen. Also ich rede nicht über Netanyahu. Ich rede nicht über die Agenturen des Staates, die uns andauernd nur Probleme bereiten. Und nicht nur uns, sondern eigentlich den meisten Menschen auf diesem Erdball. Und am liebsten würde man die ja alle loswerden, sodass man das Problem nicht mehr hätte. Denn wir haben es ja gerade gehört, wer will Krieg oder wer will Konflikt? Es ist ja nicht sozusagen, sie wollen es alle nicht und ich glaube, die Mehrheit der Menschen will es auch nicht. Und trotzdem unterstehen sie einer Konfliktlandschaft und einer Konfliktwelt und einer Konfliktordnung, die nicht unbedingt der eigenen Logik, den eigenen Interessen, dem eigenen Vorstellungsraum entspricht. So trete ich einen Schritt zurück und beobachte mehr von außen das Feld von Staatlichkeit und Religiosität im Nahen Osten und gehe der Frage nach, wie überhaupt Staatlichkeit heute verfasst ist, auf dass sie so zu Konflikten führt, wie wir sie heute kennen. Also welche Raison sich in der Staatlichkeit abbildet und parallel dazu, und das werde ich heute Mittag gar nicht schaffen, müsste ich eigentlich genau die gleiche Frage in das Feld der Religiosität übertragen und sagen, was ist mit Religion los, dass es so zu Konflikten beiträgt, wie es im Augenblick tut. Das sind jetzt zwei große Themen, deshalb muss ich extrem reduzieren und das Feld vielleicht nur auf ein paar Aspekte konzentrieren. Ein Punkt sei als Ausgangspunkt gewählt, die Beobachtung, die Toby Matteson heute Morgen schon gemacht hat, dass es offensichtlich eine Differenz gibt im Nahen Osten zwischen einer republikanischen und einer, ich nenne es eher, royalistischen Ordnungsvorstellung. Offensichtlich ist der Erfahrungsraum der, dass 1% der Menschen, die in Monarchien oder Königtümern leben, Gewaltprozessen, Kriegsprozessen ausgesetzt ist, während 60% der Menschen, die in Republiken leben, solchen Prozessen ausgesetzt sind. Ich will das nicht überspitzen, ich will hier keine Systemopposition konstruieren, sondern eher der Frage nachgehen, wieso eigentlich die Staatlichkeit, die die Differenz zwischen republikanischer und monarchistischer Ordnung im Nahen Osten aufweist, eine solche Problemlandschaft produziert hat, die wir vor allen Dingen in den Republiken kennen. Könntest du mal sehen? Hier habe ich auf der Karte eingetragen, die Republiken und die Monarchien, die sich aber nur ergeben aus der Beobachtung von Ländern, die Regimewechsel oder Nicht-Regimewechsel erlebt haben. Und Sie sehen, dass im Grunde alle alten republikanischen Ordnungen, bis auf den Libanon, das ist der einzige, in einer entweder Regimewechselsituation, in einer Regimeerneuerungssituation oder in einem Systemwechsel sind. Während die blauen eingetragenen Regionen, die im Grunde die Stabilität darstellen, und Bahrain gehört dazu, trotz der Krise vom Februar 2011, im Grunde keinen Regimewechsel haben. Das heißt, die Regimeerneuerung, die Fortsetzung der Regimefähigkeit der Monarchien ist offensichtlich größer als die der Republiken. Hier haben wir sozusagen den schwachen Raum und da haben wir den starken Raum. Und dann könnte man da sagen, naja gut, das sind vor allen Dingen die Erdölressourcen und die Bodenschätze, die dazu führen, dass das Problem da ist, wie wir es da haben. Aber das stimmt eben nicht, weil die Republiken ebenfalls über nicht unbeträchtliche Bodenschätze, Erdölreserven, Erdgasreserven verfügen, sodass die Raison nicht einfach darin liegen kann, die einen sind reicher und die anderen sind armer. Einfach was die ökonomischen Ressourcen anbetrifft. Sondern es muss noch eine andere Raison geben, die mit dieser Differenz verbunden erscheint. Wenn wir, können wir einen Schritt weitergehen, hier nochmal anschauen, die anderen Regionen im Nahen Osten sind alles Republiken. Die Jahreszahlen, die wir da drin haben, das nächste bitte. geben nur Auskunft darüber, wann ein Regimewechsel hin zu einer Republik im Nahen Osten stattgefunden hat. Und Sie sehen, dass hier der große Zeitraum von 1952 bis 1979 die Zeit darstellt, in dem der große Systemwechsel im Nahen Osten stattgefunden hat. Und das sind rot eingetragen, alle die Länder, die heute sozusagen entweder Kriegsgebiete sind oder in irgendeiner anderen Weise von den Auseinandersetzungen seit 2011 betroffen sind. Wir müssen also irgendwie in größeren Zeitraumen denken, vor allen Dingen, wenn wir jetzt die Beobachtung machen, dass in Algerien und Sudan fast schon abschließend die Republiken ebenfalls einen Systemwechsel erlebt haben. Das Tableau ist also fast komplett. Merci. Das Tableau ist fast komplett. Es fehlt noch der Libanon und es fehlt immer noch pièce de résistance Syrien. Also irgendwo muss irgendwann mal der Apfel vom Baum fallen. Und irgendwann mal, wir wissen es nicht, in wie vielen hundert Jahren, wird auch das syrische Regime einen Wechsel erleben. Sonst ist das System nicht logisch. Das heißt, irgendwann wird da was passieren. Der Systemwechsel ist also da. Wir haben auf der einen Seite die Republiken, die flächenmäßig und hinsichtlich der Bevölkerungszahl in der arabischen Welt 6-mal größer sind als die Monarchien. Über 40% der Erdölreserven und knapp 30% der Erdgasreserven der Welt sind in der arabischen Welt. Das heißt, wir haben doch eine enorme Ressource für die Weltwirtschaft in der arabischen Welt. Und immerhin 12% der Erdölreserven der Welt befinden sich in den arabischen Republiken. Das heißt, auch die verfügen eigentlich über eine starke Ökonomie. Aber was in den Republiken offensichtlich ein großes Problem darstellt, ist die fehlende soziale Integration. Wir haben eine enorm schwache Mittelklasse. Diese enorm schwache Mittelklasse zeigt sich beispielsweise darin, dass in der arabischen Welt der tatsächliche Individualverbrauch, der Konsum der Menschen, die wir auch hier so sehen auf den Straßen, enorm niedrig ist. Das Land mit dem höchsten Konsum, individuellen Konsumverbrauch ist welches Land? Sudan. Würden wir gar nicht erwarten. Also ein Land, das wir eigentlich total arm erleben, ist relativ reich, weil die Konsumentenschicht dort relativ stark ist. Und diese Konsumentenschicht hat sich jetzt in den Revolten, die wir jetzt gerade erlebt haben im Sudan, so massiv geäußert, dass man schon fast den Eindruck einer bürgerlichen Revolution hat im Sudan. Eine Civil Revolt im Grunde. Das heißt, das Bürgertum im Sudan verfügt doch so über solche starken sozialen Ressourcen, dass es in der Lage ist, eine Revolte durchzuführen und das Militär in die Knie zwingt. Und die Janjaweed-Generäle in die Knie zwingt. Das ist enorm. Das heißt, die Situation ist sehr ökonomisch schon mal sehr schwierig. Wir müssen uns vorstellen, dass die Konsumabgaben 2/3 des Durchschnittswertes der Welt in der arabischen Welt betragen. Also wenn Sie den gesamten Durchschnittswert von Konsumausgaben weltweit, inklusive Afrika, inklusive Südamerika und wen auch immer betrachten, da liegt noch die arabische Welt noch 2/3, 1/3 darunter. Also so niedrig ist der Konsum. Und ich habe es schon mal gesagt, das ist auch für die Wirtschaft immer entscheidend, lohnt es sich in der arabischen Welt überhaupt den Konsumenten zu betrachten. Der Markt für Reklame in der arabischen Welt entspricht dem der Schweiz. Also die Konsumentenkraft, die Kaufkraft in der arabischen Welt ist etwa der Schweiz. 8 Millionen gegen 300 Millionen Menschen. Wir können also davon ausgehen, dass es ökonomisch ein großes Problem gibt, das dazu beiträgt, dass wir keine starke soziale Integrationsleistung haben. Wir kennen normalerweise in den Republiken die soziale Integration über eine Ordnungsvorstellung, die mit dem Begriff des Bürgertums verbunden ist. Ob es nun sozialistische Entwicklungsrepubliken sind oder ob es die alten, parlamentarisch verfassten, sogenannten demokratischen Republiken sind, ist egal. Das Ideal, was hinter den Republiken steht, ist die Bürgerlichkeit. Ist die Elitenbildung, die im Ende des 19., frühen 20. Jahrhunderts sich durchgesetzt hat, mit der Vorstellung, die Bürger einer Nation bilden insgesamt das Staatsvolk und sind sozusagen ermächtigt, ihren eigenen Staat zu kontrollieren. Diese republikanische Ordnung schafft also ein Ideal, dass alle Menschen in einem solchen Staat, meinetwegen Algerien, tatsächlich gleichberechtigt an der Verantwortung des Staates teilnehmen. In den Monarchien haben sie das nicht. Da haben sie nicht diese Ordnungsvorstellung, weil da gedacht wird, naja, da gibt es noch sozusagen die Patres, die großen Könige, die dann irgendwie außerhalb des ganzen Systems stehen, mit der Familie und der Entourage und den ganzen Leuten. Und das wird legitim anerkannt, eben weil es sich eben um Könige handelt. So banal gesagt. Das heißt, da fällt etwas heraus und es schafft die Möglichkeit einer Elitenbildung, die bipolar ist. Auf der einen Seite haben wir dann das Königshaus mit den Familien und der Entourage und dann noch daneben gegebenenfalls politische Verantwortungsträger wie in Jordanien oder in Marokko, die sich dann in Parlamenten oder Regierungen abbilden lassen. In den Republiken haben wir diese Vorstellung ja nicht. Dort haben wir eine Art unitarisches System. Das heißt, man meint, die Bürgerinnen und Bürger eines Landes sind in der Lage, aus ihrer Mitte einen Repräsentanten oder viele Repräsentanten zu wählen, die dann im Interesse des Bürgertums handeln. Die arabische Welt hat die Erfahrung gemacht, das ist eine Illusion. So etwas gibt es nicht. Vielleicht gibt es das bei uns, aber es gibt es nicht in Algerien und es gibt es nicht in Libyen oder wo auch immer. Sondern stattdessen haben wir permanent den Prozess der Herausbildung von einer Elite, die sich nicht mehr als Repräsentantin einer lokalen Bevölkerung interpretiert, sondern als Player, wo auch immer. Und die betrachten wir, diese Player betrachten wir und die lokale Bevölkerung, die sozusagen dann nur noch als Kanonenfutter interpretiert wird, die nehmen wir in unserem Handeln und unserer Beobachtung überhaupt nicht mehr wahr. Und deshalb ist es ein bisschen unfair, eine reine solche politische Interpretation der Konfliktlandschaft anzunehmen, weil wir damit auch dem Ideal, dem Elitenideal nachfolgen und nicht dem wirklichen Prozess, den sozialen Prozessen ins Auge schauen. Das Problem, was wir also in den Republiken haben, ist eine fehlende soziale Integration über das Bild einer urbanen Bürgerlichkeit, so wie wir es kennen. Natürlich versuchen auch noch in der arabischen Welt Leute, diese Bürgerlichkeit aufrechtzuerhalten. Also das Tenue herumzulaufen, so wie ich jetzt herumlaufe, ist eigentlich in der arabischen Welt sozusagen das Ideal. Immer noch. Vielleicht noch ein Tarbusch obendrauf, aber irgendwie will man noch Bürger sein. Das Gehen, das Stehen, das Ansprechen, das Reden, die Sprache ist eine bürgerliche Sprache. Für viele. Nur, man hat festgestellt, dass die Reichweite dieser Ordnungsvorstellung, bürgerlich zu sein, das eigentlich nur in der deutschen Sprache möglich ist auszudrücken, das kriegen sie in keiner anderen Sprache hin. Also diese Idee, bürgerlich zu sein, mit allem, was dazu gehört, ist die soziale Reichweite ist beschränkt. Nochmal die Frage. Wie schätzen Sie in der Schweiz, wie weit ist die Reichweite, die Zustimmung der Bevölkerung, bürgerlich zu sein, ein? Wer hält sich an die Regeln der Bürgerlichkeit? Wie viel Prozent? In der Schweiz. Ist gemessen worden, weiß man. 90%. 90% der Schweizerinnen und Schweizer würden dem zustimmen oder stimmen dem intuitiv zu, in einer bürgerlichen Ordnung zu leben. Sie tragen zwar alle heute keine Krawatte mehr, und andere Formen des alten Comme-il-faut wird nicht mehr gepflegt. Die Sprache ändert sich, aber trotzdem, mehr oder weniger der Stil ist da. Und ökonomisch ist es auch schon so. Und der Durchschnitt in Europa liegt bei 70-90%. Ja, das ist also für eine soziale Integration enorm. Um einen Staat zu halten, wie eine Republik, brauchen Sie einen Integrationsfaktor von 70-75%. Alles, was drunter liegt, gefährdet die soziale Integration, weil die Rate der Menschen, die nicht der republikanischen Ordnung zustimmen, immer größer wird. Jetzt messen Sie das mal in der arabischen Welt. Wie hoch ist da die Zustimmungsrate? Sie ist laut Auskunft, also auch von sehr vielen Leuten, die das gemessen haben, bei 30%. Das heißt, Sie haben 70% der Bevölkerung in der arabischen Welt, und zwar im Durchschnitt, die nicht zustimmen beziehungsweise nicht in der Solidaritätsordnung einer Republik eingebettet sind. Das heißt, wenn wir über Republik, über politisches Handeln in der arabischen Welt reden, reden wir eigentlich über mindestens 70% der Bevölkerung hinweg. Die nehmen wir gar nicht mehr wahr. Sie sind überflüssig. Und das ist auch genau die Perspektive, die Leute wie Bashar al-Assad oder andere einnehmen. Für die sind diese 70% eh nur Störfaktoren. Das heißt, die sind nicht sozial integriert. Und der Oberbürger Bashar al-Assad, der in London seine Praxis hat, der braucht die Leute nicht. Oder wie Bashar al-Assad einmal gesagt hat, diese 70% sind mir zu teuer. Also schicke ich sie dahin, wo sie versorgt werden, Europa. Das heißt also, der Export, der Bevölkerungsexport ist im Grunde ein Entlastungsprozess in der arabischen Welt, um die Problembevölkerung loszuwerden. Und die Problembevölkerung sind eben 70%. Und das ist massiv. Und wenn irgendwie diese 70% sich dann doch zu Worte melden, und das tut sie seit 2009, 2010, also schon vor Beginn des arabischen Frühlings, zunehmend, dann entsteht daraus so etwas wie ein Versuch eines politischen Bewältigungsprozesses. Wie bewältige ich die Tatsache, dass sich 70% der Bevölkerung, die eigentlich schweigen sollte, zu Worte meldet? Das weitere Problem, vor allem auf der Generationsebene, besteht darin, dass innerhalb der sozialen Schichtung der arabischen Welt es heute eine zunehmende Differenzierung gibt zwischen einer, ich möchte mal sagen, Jeunesse globalisée, einer Vorstellungswelt, in einer globalen Ordnung zu leben und in einer Jeunesse lokalisée, also eine Menschen, die nicht dran teilhaben. Das heißt, dass die Bürgerlichkeit ist mehr und mehr aus dem nationalen Kontext herausgelöst worden. Bürger ist man nicht mehr Bürger des Sudans oder des Ägyptens oder so etwas, sondern man ist so etwas wie, der Soziologe Stich, wie würde das nennen, einer Weltgesellschaft. Auch wenn es die gar nicht gibt. Aber die Fiktion einer Weltgesellschaft existiert. Daran nehmen wir teil. Wir können hier nach Armenien fahren und so sein, wie wir sind. Toll, klappt. Wir haben Verhaltensweisen, die überall funktionieren. Und das sind nicht nur wir, das sind auch armenische Bewohner des Landes, das sind Leute aus Ägypten, das sind Saudi-Arabien und so weiter, die funktionieren alle. Und die Kommunikation, die da entsteht, ist eine globale Kommunikation, an der viele, viele Menschen teilhaben. Jetzt fragt man sich, ja gut, dann sind das eben, wir wissen es, etwa 25% der Bevölkerung in der arabischen Welt, die an dieser globalisierten Idee teilhaben. Haben die denn in irgendeiner Art und Weise eine Dominanz, auch im ökonomischen Feld? Ja, auch hier wiederholt sich dieselbe Geschichte nochmal, die ich eben beim Bürgertum erzählt habe. Auch hier stellt mir fest, dass diese globalisierte Elite oder das globalisierte Selbstverständnis eines Staates, einer Gesellschaft im Nahen Osten maßgeblich bei der Produktion des ökonomischen Reichtums teil hat. Das heißt, die schaffen das Bruttosozialprodukt. Oder wie in Syrien, noch viel besser, kann man es noch deutlicher sagen, wie viel Prozent des Bruttosozialproduktes wird durch die drei Familien produziert, die das Regime tragen? Das sind drei Familien. 75% des Bruttosozialproduktes werden von denen gemacht. 75%. Das heißt, das Land ist eigentlich ein ökonomisches Unternehmen geworden, das von diesen Familien kontrolliert wird. Und die anderen sind eigentlich völlig überflüssig. Und das ist natürlich das Problem, was wir haben. Das heißt, wir haben einen Rückgang von sozialer Integration, wird ja normalerweise über den Begriff der Solidarität verhandelt. Das heißt, die Republik lebt von der Solidarität. Und wenn diese Solidaritätsordnung zusammenbricht, und das haben wir in der arabischen Welt eben seit 2011 systematisch, dann entsteht die Frage, wie kann Solidarität neu verhandelt werden, neu entstehen und wie können interne Prozesse gestaltet werden, die es ermöglichen, dass so etwas wie ein Reintegrationsprozess stattfindet. Und mich wundert immer bei allen Diskussionen, auch gestern mit dem Herrn Außenminister, dass die innenpolitische Dimension außenpolitischen Handelns völlig außer Acht gelassen wird. Völlig verschwindet. Also wir sagen dann immer, Außenpolitik ist eine Spielwiese zur Befriedigung interner Probleme. Nein, das ist noch viel mehr. Außenpolitik sollte natürlich auch ein Instrument sein, um dem zentralen Problem, innenpolitischen Problemen irgendwie eine Antwort zu bieten. Denn der Krieg, den wir heute erleben, ist nicht mehr der binationale Krieg. Das ist der Gesellschaftskrieg. Das ist der Krieg intern, der Krieg um die Gesellschaft, der entscheidend ist. Und nicht mehr der Konflikt zwischen zwei Ländern. Das ist irgendwie behandelbar. Das geht so irgendwie. Aber wir erleben es in Armenien. Wir erleben es überall. dass der sogenannte Gesellschaftskrieg, nicht der Bürgerkrieg, das ist ein blödes Wort, der Gesellschaftskrieg, der Krieg um die Gesellschaft in den Vordergrund tritt. Und in die arabische Welt ist sozusagen ein Zukunftsmodell, jetzt wirklich deprimierend, ein Zukunftsmodell für solche Gesellschaftskriege, die dann entstehen können, wenn die soziale Integration so schwach ist, dass sie nicht aufgefangen wird. Jetzt könnte ich natürlich als Romantiker des 19. Jahrhunderts hingehen und sagen, ja, bitte dann zurück zum alten Bürgertum. Jetzt wollen wir wieder wie so richtig schön bürgerlich sein. Und dann klappt das gleich links, gleich rechts. Ist ja egal, aber hauptsächlich Bürger. Bildung, soziale Differenzierung über kulturelles Kapital und alle diese schönen Instrumente, die wir dafür brauchen. Das reicht aber offensichtlich nicht mehr aus. Aber wir müssen uns eben schon die Frage stellen, wie können wir als Mitverantwortungsträger, und jeder zivile Akteur ist ein Verantwortungsträger in der Gesellschaft, und es ist nicht nur der Staat, sondern sind wir. Wie können wir dazu beitragen, dass ein sozialer Reintegrationsprozess möglich wird? Teil 1, Teil 2, nur noch ganz kurz. Ja, den darf ich ja nicht mehr, das ist keine Zeit mehr für. Da stellt sich jetzt die Frage, ob Religion ein Faktor der Reintegration ist. Kann es das sein oder kann das nicht sein? Jetzt würde man, jeder Mensch in einer protestantischen oder katholischen Kirche oder jeder muslimische Würdenträger würde sofort sagen, natürlich, die Religion ist sozusagen die Rettung, die Lösung. Sie schafft die Reintegration, indem sie einen Zustimmungsraum aufbaut und sagt, wir sind alle Muslime, erst sind wir Muslime und dann sind wir Ägypter. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber das Problem ist, dass mit der sozusagen Krise der republikanischen oder Ordnung oder gesellschaftlichen Ordnung gleichzeitig eine Krise der religiösen Ordnung einhergeht. Religion leistet eben heute nicht mehr die Garantie, eine Art von sozialer Integration zu gewährleisten. Das schafft Religion offensichtlich nicht mehr, weil Religion zunehmend genauso, ich würde mal zerrüttet ist, wie die gesellschaftliche Ordnung. Was wir uns noch als Religion vorstellen, ist ja unsere alte Kirchenordnung des 19. Jahrhunderts. Da haben wir die Kirche, die im Dorf steht und man geht hin und dann hat man seine Religion und die Solidarität wird über Caritas und über andere Dinge verteilt. So stellen wir uns Religion vor und wir müssen ja nicht unbedingt glauben, aber hat schon seine Funktion in der Gesellschaft. Die Krankenschwestern in den Krankenhäusern funktionieren und die Beerdigungen funktionieren und die Feste funktionieren und alles ist gut. Religion aber offensichtlich ist genauso anfällig. Vor allen Dingen die bürgerliche Religion des 19. Jahrhunderts, das heißt die Art der Religiosität, die wir am besten kennen, weil die ist etwa 100, 150 Jahre alt. Diese Religionsordnung zerbricht genau in dem gleichen Maße, wie die bürgerliche Ordnung zusammenbricht. Und dann erleben wir auch gerade in der islamischen Welt ein Musterbeispiel, was dann passiert, wenn Religion zerstört wird. Das heißt, wenn die bürgerliche Identität von Religion aufgelöst wird. Dann entstehen neue Formen von Religiosität, in Anführungsstriche, wir können das schon fast gar nicht mehr als solches erkennen, die wir als Vertreter oder Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft kaum noch mehr verstehen. Oder verstehen Sie den Attentäter Zahran Hashim in Colombo? Also warum der da in die Kirche geht und sich in die Luft sprengt? Das heißt also, ein Handeln entsteht, ein sogenanntes religiöses Handeln, das die Ordnungsvorstellung der Religion völlig sprengt. Ich nenne das ja dann ultrareligiös. Das heißt, jenseits des religiösen Feldes entsteht eine Ordnungsvorstellung, mit der wir als bürgerliche Menschen kaum noch mehr in Kontakt stehen und zu der wir auch kaum noch mehr Bewältigungsstrategien entwickeln können. Das religiöse Feld ist also ein sehr zerstörtes, sehr zersplittertes Feld und die islamische Tradition ist genau die Tradition, die das schon fast wiederum utopisch als erste abbildet. Wir kennen es zunehmend auch in der jüdischen Tradition. Auch dort haben wir einen Zusammenbruch dessen, was eigentlich als jüdische Tradition interpretiert wird. In den reichen Ländern, wo die soziale bürgerliche Integration noch funktioniert, wie in den christlichen europäischen Nationen, da erleben wir das nur als eine Art von Funktionsverlust von religiösen Institutionen. Kein Mensch geht mehr in die Kirche. Punkt. Aber in den Ländern, wo die bürgerliche Ordnung nicht mehr existiert, die tragende Ordnung nicht mehr existiert, da ist offensichtlich Religion zu einem schwierigen, fast gefährlichen Faktor geworden. Hier muss also irgendwie was Neues geschaffen werden. Es gibt wenige Länder im Nahen Osten, die immer noch die bürgerliche Integration auch über Religion gewährleisten. Ein Land, das das kann und das das auch im Augenblick noch einigermaßen hinkriegt, ist der Iran. Iran ist das Land, das sozusagen die letzte große bürgerliche Revolution in der Geschichte der Revolutionen erlebt hat, 1979. Danach ist Schluss, danach gibt es das nicht mehr. Das ist so der Abschluss einer Epoche gewesen. Und da spielte die Religion als eine Art von Motivation der neuen gesellschaftlichen Ordnung im Iran eine wichtige Rolle. Das gibt es sonst nicht mehr, das ist vorbei, die Geschichte. Aber davon lebt sie. Die Revolution in Iran schafft die Legende, das noch bis heute aufrechtzuerhalten. 80% der Bevölkerung glaubt da nicht mehr dran. Aber es ist immer noch eine relativ kommode Ordnung, die wir dort haben, nicht? Und jetzt müssen wir eigentlich als zivile Akteure uns fragen, wie gelingt es, oder welche Programme könnten wir entwickeln, um zu so etwas wie einer zivilen Konfliktlösungsordnung, Reintegration zu gelangen. Und ich betone nochmal, es ist nicht die Aufgabe des Staates, diese Reintegrationsleistung zu propagieren. Es ist nicht die Erwartung an staatliche Akteure, uns dieses Geschenk zu geben, Frieden, gesellschaftlichen Wohlstand oder so etwas. Es sind wir selbst. Also das heißt, wir als soziale Akteure, die noch mehr oder weniger aus einer bürgerlichen Tradition stammen, sind aufgerufen, diese doch relativ produktive Ordnung, die wir hatten, weil sie ein hohes Maß an sozialer Integration gewährleistete, zu verteidigen oder wieder positiv zu begründen. Das heißt, eine Neubegründung von ziviler Identität, von Bürgerlichkeit, auch mittels und über Religion, kann dazu beitragen, eine solche Konfliktlösung anzubieten. Welche Rolle Religion dabei spielen wird, das müssen wir untereinander quasi neu aushandeln. Wir, das ist jetzt das große Kollektiv, das ist nicht nur jetzt sich hier auf den Raum bezieht natürlich. Und die Aushandlung der Rolle der Religion, wie sie in Zukunft dazu beitragen kann, die soziale Integration zu gewährleisten, wird eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt sein, weil die Konkurrenten im religiösen Feld massiv sind. Also gerade in Israel ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie schwierig das ist, nicht in eine reine säkularistische, laizistische Position überzutreten und der Religion überhaupt keinen Wert mehr zuzuweisen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in der Zukunft, um soziale Integration überhaupt durchführen zu können, darauf angewiesen sind, dass religiöse Formen, religiöse Symbolwelten dazu beitragen, einen solchen Raum zu garantieren und wertzuschätzen. Und der simple Grund dafür ist ja der, dass letztendlich unsere normative Ordnung, in dem wir hier leben oder die hier auch immer mehr oder weniger rekonstruiert wird in Ländern wie in Armenien, auf einem gleichgewichtigen Verhältnis von Gesellschaft und Religion beruht. Religion und Gesellschaft sind eben zwei verschiedene Vorstellungen. Gesellschaft, die Vorstellung, dass wir also solidarisch alle miteinander zusammenleben können, und Religion als die Ordnung, die die Rechtfertigung für dieses Zusammenleben garantiert. Es muss also nicht nur eine Religion in dem Sinne sein, dass es man an eine Transzendenz glaubt. Es kann einfach auch eine Art von kantianische innere Werthaltung sein, die das begründet. Aber für die Regeln der Gesellschaft brauchen sie einen Wertzusammenhang, der diese Regeln rechtfertigt und begründet und Zustimmung schafft. Und aber auch Konsens ermöglicht, der die Differenz einschließt. Also Pluralität eröffnet. Jeder Mensch kann für sich selbst die Regeln begründen, in denen er in einer bürgerlichen Welt lebt, wie auch immer. Religionen spielen da eine entscheidende Rolle. Und die Frage ist, ob wir da eine Rückkehr zu schaffen, sozusagen. Ich will jetzt keine Rückkehr zur Religion dafür plädieren, aber wir sollten schauen, dass die Religion in einer Rekonstruktion von sozialer Integration nicht übersehen wird. Denn wenn sie übersehen wird, dann passiert das, was wir in Colombo erlebt haben. Dann wird Religion gefährlich. Maßlos gefährlich. Wenn wir sie aber nicht integrieren, die Religion, wird Gesellschaft gefährlich. Denn Gesellschaft ist als Ordnung nicht minder Fundamentalismus bedroht, nicht minder gefährlich. Wir kennen das aus der Sowjetunion, wir kennen das aus der Zeit von Stalin, wir kennen es im Faschismus, wo ein Gesellschaftsfundamentalismus existierte, der das Zusammenleben des Menschen als die einzige Raison interpretierte, die überhaupt da ist. Also hier müssen wir einen Mittelweg finden, einen neuen Weg finden. Und mein abschließendes Plädoyer ist, die Erfahrungswelt in der arabischen Welt oder in der islamischen Welt dabei einzuschließen. Denn wir leben ja auf einer Insel der Glückseligen. Wir sehen das Problem akademisch. Wir sitzen jetzt hier, wir gehen nachher gut essen und wir haben das Problem nicht. Wir haben das Problem nicht, wir nicht, individuell. Aber wenn wir uns als Teil einer Weltgemeinschaft begreifen, haben wir das Problem. Wir haben das Problem. Und wir haben ein genuines Interesse daran, dieses Problem zu lösen. Und ich erwarte es nicht von Netanyahu, ich erwarte es nicht von Sisi, ich erwarte es nicht von Bouteflika oder von welchem Janjaweed-Fürsten auch immer. Ich erwarte es von uns. Weil es unser Problem ist. Und die Integration der islamischen Debatte in diese Auseinandersetzung ist dabei von höchster Bedeutung, weil wir sehen, dass das, worüber ich jetzt gesprochen habe, in der islamischen Welt zutiefst diskutiert wird. Und nehmen Sie die Akteure mit an Bord, bringen Sie sie an Bord, diskutieren Sie mit denen, so werden Sie sehen, die Differenz, diese Beobachterperspektive, die wir aufbauen, wir schauen da drauf, gar nicht mehr funktioniert, sondern sie sind Teil unserer eigenen Anstrengung, unseres eigenen Bemühens, zu einer Rekonstruktion einer gesellschaftlichen Friedensordnung zu führen, also so etwas wie John Locke neu aufzubauen. Und das fände ich jedenfalls ein großes Anliegen. Und so verstehe ich die Runde auch. Ne? Ich verstehe das als einen Beitrag, dieses Problembewusstsein in die bürgerlichen Welten wieder zurückzubringen, eine Sensibilität zu schaffen für eine Problemordnung, an der wir alle teilhaben. Vielleicht finden wir auch mal eine Lösung. Vielleicht kommen wir auch irgendwann mal auf Planspiele zu sprechen. Wie lösen wir jetzt das Problem Israel-Palästina? Weil ich glaube, es ist nicht ein Israel-Palästina-Problem, sondern unser Problem. Welche Ideen könnten wir eigentlich da einbringen? Holen wir uns die Politik zurück und versuchen selbst Lösungen zu schaffen. Dankeschön.